Wir haben heute von Thomas Gebau gehört, dass die Verdammten dieser Erde eine Stimme haben sollten. Was bedeutet das eigentlich im israelisch-palästinensischen Konflikt? Wohl kaum ein Konflikt wird so oft in den Medien, über den Konflikt wird kaum so oft berichtet. Der Konflikt wird auch sehr intensiv behandelt. Vor einigen Wochen war ich auf dem Taz-Kongress. 30 Jahre alternative Öffentlichkeit sollten gefeiert werden. Das Thema lautete nach dem Krieg in Gaza. Wir waren 6 Leute auf dem Podium, es war kein Palästinenser dabei. Und von den 6 Teilnehmern war ich der Einzige, der überhaupt über das Geschehen vor Ort hätte berichten können. Es wurde laut gestritten, doch über die Tatsachen vor Ort wurde kaum gesprochen. Deshalb möchte ich heute möglichst konkret anfangen und anhand von Landkarten mit der Geografie des gegenwärtigen Konflikts beginnen. Und ich beginne auch mit dem Gazastreifen, weil wir sehr viel darüber gehört haben. Das ist die Geografie, die wir vorfinden in der Region Israel-Palästina. Hier haben wir Israel, etwa 20.000 Quadratkilometer, und die besetzten Gebiete geteilt durch 2. Den Gazastreifen haben wir hier, 350 Quadratkilometer, und die Westbank in etwa 6.000 Quadratkilometer. Wir sehen schon, dass die Palästinensergebiete getrennt sind voneinander. Das ist, glaube ich, nichts Neues. Gehen wir ein bisschen näher zu Gaza und gucken mal, was da eigentlich los ist. Wir sprechen von 1,4 Millionen Einwohnern, davon 1 Million Flüchtlinge. Diese Flüchtlinge sind 1948 aus den Gebieten gekommen, wo heute die Qassam-Raketen eigentlich landen. Wir haben es mit einer sehr dicht gedrängten Enklave zu tun. Etwa 3.900 Menschen pro Quadratkilometer. Das sind etwa so wie West-Berlin, da wo ich in den letzten 22 Jahren gelebt habe. 54% sind unter 18 Jahren. Das heißt, wir haben eine dicht gedrängte Bevölkerung, sehr arm. 80% sind abhängig von Hilfe von außen. Gehen wir weiter und schauen uns das, was passiert ist in den letzten Jahren. Wenn man zurückblickt auf die Geschichte des Gazastreifens, so war der Gazastreifen eigentlich schon seit jeher ein Problemfall, sagt man dazu. Es funktionierte seit 1967 wie eine Kolonialenklave, wobei die Metropole Israel war, auch im Gesundheitsbereich war das Gleiche. Wenn man zu einem Referenzkrankenhaus gehen wollte, musste man nach Israel. Dort gab es die entwickelten Gesundheitsdienste. Im Gazastreifen wurde sehr wenig entwickelt. Ab 1993 wurde Gaza getrennt von Israel durch die Osloer Verträge. Ein Gesundheitssystem wurde dort aufgebaut und ab 2006, dieser Zeit eigentlich, fing schon eine gewisse Trennungspolitik, die sich natürlich verstärkt hatte nach der Sharonschen Trennungspolitik, nach der offiziellen Trennungspolitik, die angefangen hatte mit Sharon. 2006 gab es die Wahlen. 2007 hat Hamas sozusagen geputscht. Wir wissen nicht, wer genau geputscht hatte. Aber seitdem gibt es eine Blockade von Gaza. Diese Blockade bedeutet eine komplette Blockade der Außengrenzen. Das bedeutet, dass die Einfuhr von Baumaterialien und Ersatzteilen verboten ist. Das bedeutet, dass es kein Export mehr gibt aus dem Gazastreifen. Wir haben es da mit einer überschüssigen Bevölkerung, die einfach in Enklaven lebt. Um das nochmal zu zeigen, wie das aussieht, das ist der Gazastreifen, also diese 350 Quadratkilometer. Da haben wir es mit der Großstadt Gaza, die größte Stadt in der Region, etwa 750.000 Einwohner. Dann, um zu zeigen, wie das blockiert wird, zeige ich das nur so. Das hat verschiedene, unterschiedliche Bedeutung, also das wirkt stark auf unterschiedliche Teile des Lebens, auf jeden Teil eigentlich des zivilen Lebens in Palästina. Wir haben hier 6 Nautic Miles. Bis dahin dürften die palästinensischen Fischer etwa raus. Eigentlich sollten sie, wenn das ein Staat gewesen wäre, sollten es eigentlich mehr sein. Und hier fischen sie. Ich erzähle danach vielleicht, was das auch bedeutet. Dann schauen wir uns das an, wie das alles läuft. Von hier sozusagen dürfen Gazaer nicht raus und niemand darf eigentlich rein. Einen Flughafen gibt es da nicht. Dann haben wir die Frage von Zugang. Wir haben den RS-Checkpoint, den Sie vielleicht kennen aus den Medien. Und dann sehen wir, wie sich die Bewegungen hier, wie sie aussehen. Wir haben am Anfang, das waren noch einigermaßen normale Zeiten, da kamen bis zu 3000 Menschen, Arbeiter und natürlich nochmal Händler, die raus und rein gingen. Das kam zum Erliegen, wie wir sehen, 2006. Dann gab es eine kleine Verbesserung und seitdem kommt und geht kaum einer rein. Ich war da vor etwa einem Jahr. Wir standen da über 2 Stunden wartend auf eine Einreisegenehmigung. Es war kein Mensch, der reingegangen ist oder rein oder rausgegangen ist innerhalb dieser 2 Stunden zwischen 8 Uhr morgens und 10 Uhr morgens. Wir sprechen wiederum von 1,4 Millionen Menschen. Schauen wir uns das Land nochmal an, dann den Karni Crossing Point. Das ist der Übergang, wo LKWs rein und rausgehen. Das heißt, das ist da, wo der Handel stattfinden sollte, Hilfe und so weiter. Nochmal, bis zu 12.000 LKWs fuhren normalerweise im Gazastreifen und da sind wir heute. Es fahren teilweise am Tag nur 70, 80 LKWs, wieder mal für 1,4 Millionen Menschen. Das geht nicht nur um Hilfsgüter, sondern auch um andere Sachen, wie die aber nicht in ausreichender Menge reinkommen. Und dann schauen wir uns als letztes nochmal den Rafah Crossing Point. Rafah Crossing Point nochmal, normalerweise gingen mehr Leute, das ist der Übergang nach Ägypten, nochmal eingeschränkt der Zugang durch Übereinkommen zwischen Israel und Ägypten. Wieder mal sehen wir, dass es wahnsinnig gering ist in letzter Zeit und wir haben die Blockade komplett. Die Folgen der Blockade, und wir haben da in der Zeit gearbeitet, bedeutet als Medico mit unserem Partner Palestinian Medical Relief Society, bedeutet, dass 98 der privaten Prozent der privaten Geschäfte zugemacht haben. Mehr als 100.000 Leute sind arbeitslos geworden. Bei 1,4 Millionen hört sich das nicht viel an. Wenn man aber sich überlegt, dass etwa 800.000 Kinder sind, bleiben nur noch 600.000 Menschen, die überhaupt am Arbeitsmarkt sein können. Also wir sprechen von etwa 25%, wenn man die Älteren rausnimmt, Frauen, die nicht arbeiten und so weiter, dann kommt das auf 25% mehr Arbeitslosigkeit, als es sonst gab davor. Und die Situation war davor nicht gut. Das Gesundheitssystem implodierte. Wir arbeiten in der Zeit solidarisch mit der Palestinian Medical Relief Society, haben mobile Kliniken dort mitfinanziert. Und das war sehr hilfreich, weil danach kam ja der Angriff, darüber gehe ich gleich über. Aber was ich vorhin gezeigt habe mit der Beschränkung des Zugangs zu Meer, bedeutete auch, dass die Menschen, dass die Fischer sehr nah am Strand zum Beispiel fischen können. Das hat eine große Bedeutung, weil nämlich Zement darf nicht eingeführt werden. Das heißt, dass die ganzen Abwasseranlagen nicht mehr funktionieren konnten. Man konnte nicht mehr die Kläranlagen aufrechterhalten. Daraufhin hat man das aus Angst vor einer Überflutung hat man das Wasser, das ungeklärte Abwasser einfach ins Meer geschoben und da wird auch nochmal jetzt hier da gefischt. Das hat natürlich Konsequenzen auch für die allgemeine, für die Bedingungen für ein gesundes Leben natürlich. Dazu gab es eine Verschmutzung des Grundwassers und vieles mehr. Ich habe nicht die Zeit, jetzt all die Implikationen zu erklären, die das tatsächlich bedeutet. Dann kam der Angriff auf Gaza. Die Situation war schon schlecht genug. Die zivile Infrastruktur war schon in einer ziemlich schlechten Lage und nicht vorbereitet auf diese Attacke. Wir hatten es plötzlich mit einer Attacke von einer hochgerüsteten Armee, die agiert hatte in einer dicht gedrängten Enklave. Auch wenn sie es gewollt hätte, und das wollte sie nicht, hätte sie die Zivilisten natürlich nicht schützen können oder aus dem Spiel halten können. Und in dem Sinne haben wir eine große Zahl von Toten natürlich und Verwundeten unter die Zivilbevölkerung. Die Bevölkerung konnte ja nirgends flüchten. Die Enklave ist ja abgeschlossen. Sie konnten weder übers Meer, Flughafen gibt es nicht und die Grenzen waren ja geschlossen. Ja, wir schauen uns das an, was jetzt hier passiert ist. Wir hatten in etwa 1400 Tote und etwa 5000 Verletzte, von denen etwa 30% permanent verwundet sind. Und das bedeutete für unsere Arbeit, dass wir sofort eine zweite Hilfe eingeläutet haben, weil wir haben es hier mit 1,4 Millionen Menschen, die wirklich kriegstraumatisiert sind. Mit den Partnern war ich die ununterbrochen in Kontakt. Das Problem war, dass sogar die Leiter der Palestinian Medical Relief Society, alte Hasen, wirklich sprachlos waren. Sie waren nicht nur sprachlos, sie waren selber wahnsinnig traumatisiert. Sie haben davon gesprochen, dass sie selber psychosoziale Hilfe benötigen. Die waren draußen, sie haben versucht, Menschen zu helfen. Gleichzeitig wussten sie nicht, ob es ihren Kindern und Frauen und beziehungsweise Ehemännern gut geht zu Hause, weil es gab keine sichere Zuflucht. Wie man weiß, manche Leute dachten, sie könnten in die Unruha-Schulen zum Beispiel fliehen. Und da traf sie auch der Tod. Was ich sagen wollte, ist, man sieht immer den Gazastreifen als einen Sonderfall, immer schon. Ich würde sagen, der Gazastreifen ist kein Sonderfall, sondern es ist ein Experimentierfeld. Das ist wir haben es hier mit einer überschüssigen Bevölkerung zu tun, die man nicht benötigt. Eine Million Menschen, die aus dem heutigen Israel kommen und dann noch mehr Menschen, die da gelebt haben. Und sie sind eingegrenzt in eine Enklave, die man jederzeit einfach hermetisch zuriegeln kann und die Schlüssel einfach ins Meer schmeißen kann. Der Gazastreifen, wie gesagt, ist kein Hongkong, der kann ja nicht existieren ohne dass wir die Westbank mit einbeziehen. Die Westbank ist reicher, die ist um einiges größer, da gibt es Möglichkeiten von Entwicklung. Aber seit Jahren haben Menschen in Gaza und in der Westbank sich nicht treffen können. Auch Politiker, die gegen Hamas agieren möchten und in der Westbank leben, können nicht in den Gazastreifen nicht gehen, sogar um Wahlkampf zu machen gegen die Hamas. Also die Problematik der Hamas ist anders. Ich möchte was zeigen, was passiert heutzutage in der Westbank. Das ist die Westbank und wie Sie vielleicht wissen, gab es 1993 die Osloer Verträge. Die Osloer Verträge bedeuteten, dass die Westbank geteilt wurde durch A, B und C Gebiete. Ich will euch damit nicht zu sehr belasten, aber ich habe es hier getrennt zwischen A- und B-Gebiete und C-Gebiete. Der Unterschied ist, dass in A- und B-Gebiete die Palästinenser die Ziviladministration haben, in C-Gebieten haben sie das nicht. Das heißt, für alles muss man eine Genehmigung haben, Baugenehmigung etc. etc. Wie in jedem zivilisierten Land braucht man eine Baugenehmigung, damit man was bauen kann. Und in den C-Gebieten dürfen die Palästinenser nicht auf gut Dünken durch die palästinensische Autonomiebehörde etwa autorisiert irgendwas aufbauen, sondern sie müssen eine Genehmigung erteilt bekommen von den israelischen Behörden, sprich Wasserinfrastruktur, Strominfrastruktur, eine Klinik, was auch immer man bauen möchte und Privathäuser natürlich. Diese Genehmigungen werden nicht erteilt. So, schauen wir uns das an, was hier läuft in den letzten Jahren. Wir haben es mit 149 Siedlungen zu tun und 96 Vorposten, das sind die Siedlungen, die von den Israelis nicht genehmigt sind, sozusagen von den israelischen Behörden oder von der Armee und Ziviladministration nicht genehmigt sind. Aber alle Siedlungen sind natürlich nach internationalem Recht illegal. Das ist der Platz, den diese Siedlungen einnehmen. Das sind No-Go-Areas für Palästinenser. Schauen wir uns das verbotene israelische Militärgebiete haben wir hier und die Militärbasen. Das sind nochmal No-Go-Areas für Palästinenser. Das ist, glaube ich, in Rot. Ich bin, wie gesagt, farbenblind, aber keine Ahnung. Okay. Schauen wir uns dann, was noch für Palästinenser nicht geht, dann haben wir hier nochmal in Rot die Naturreservate. Naturreservate sind auch No-Go-Areas für Palästinenser und gelten eigentlich auch als Lückenbüßer, damit die Siedlungen da später gebaut werden können und andere Infrastruktur. Das ist nochmal No-Go-Area für Palästinenser. Schauen wir uns dann nochmal die berühmte Mauer bzw. Sicherheitszaun. Da läuft er und nimmt in etwa 80% sehr bedeutende, strategisch wichtige Gebiete und auch teilweise sehr dicht bevölkert mit Palästinenser, gerade um Jerusalem herum. dann, da müssen natürlich die Palästinenser nochmal eine Genehmigung bekommen, um auf die andere Seite der Mauer zu kommen. In der Regel kriegt man sie auch nicht. Dann schauen wir an, wo die Menschen können, also in den Siedlungen müssen natürlich auch irgendwie hinkommen. Die benötigen eine Infrastruktur und sie benötigen Straßen. Das sind die Straßen, die zu den Siedlungen führen. Das hört sich ja nicht so schlimm an. Nur, was man dazu gemacht hatte, damit es keine Reibung gibt zwischen Palästinensern und Siedlern, man hat die Straßen der Dörfer, der palästinensischen Dörfer, sagen wir mal, hier ist eine Straße, auf beiden Seiten sind hier palästinensische Dörfer, man will von hier nach hierher oder nach Hebron, dann hat man die Sperren da aufgebaut. Die Sperren sind entweder so Erdwälle oder ein paar Steine, große Steine auf der Straße, damit keine Autos da durch können. Dann, was ist die Wirkung dieser Sperren und dieser Straßen? Das ist das, was nochmal ein No-Go-Area ist für Palästinenser, wie wir sehen. Von hier hierher kommt man nicht, es sei denn über eine Unterführung, so ein Kaninchenweg, die für extra für Palästinenser gedacht sind, damit sie von einem Dorf in das nächste Dorf kommen, unter die Siedlerstraßen. Diese sind natürlich absperrbar, wann man immer will. Da gibt es da große Tore teilweise, die man dann hermetisch abriegeln kann. Dann gibt es natürlich nochmal, das ist die Fragmentierung der Westbank, wie sie aussieht. Das ist das, wo die Palästinenser sich einigermaßen frei bewegen können. Das heißt hier, 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 hier. Zum Beispiel aus dem Süden, wo die Stadt Hebron zum Beispiel ist oder Bethlehem. In den Norden, wenn man keine Genehmigung für Israel hat, und das haben die meisten nicht, gibt es nur eine Straße, die dahin führt. Die ist sehr abenteuerlich, die ist wunderschön. Die fährt hoch, man fährt runter. Das sind ungefähr 300 Meter Höhenunterschied. Das ist wirklich sehr hübsch, aber sehr schwierig für den Transport. Das dauert sehr lange, das geht rein in die Wüste und dann muss man wieder hoch, das dauert mehrere Stunden und wenn die Israelis wollen, und das wollen sie oft, wird einfach ein Checkpoint reicht, um den Süden und den Norden auseinander zu dividieren. Dann schauen wir uns, das sind die Städte in der Westbank, die größeren Städte, und das sind die bekannten Checkpoints in etwa. Mit diesen ganzen Sperren, Checkpoints, teilweise Checkpoints, sind es in etwa über 600 und die wachsen, die Zahl wächst. Und dann haben wir nochmal diese Tunnel, von denen ich gesprochen habe, bei denen man unten gehen kann. Insgesamt sieht das am Ende so aus, dass die grünen Gebiete hier sind die Gebiete, in denen Palästinenser mehr oder weniger sich frei bewegen können, und zwar jeweils in der jeweiligen Enklave. Wollen sie in eine andere Enklave gehen, ist das natürlich dann vom guten Willen der Israelis, der israelischen Armee und Administration abhängig. Was wir hier sehen, ist natürlich, dass die A- und B-Gebiete, wie sie bei Oslo festgelegt worden sind, genau die Gebiete sind, die den Palästinensern eigentlich heute übrig bleiben. So, ich möchte mal vielleicht ein bisschen dazu übergehen, darüber zu sprechen, was das eigentlich alles bedeutet. Dann gehe ich zu einem anderen Mikro über. Ich gehe zurück zu Gaza. Gaza wird immer wieder als großes, kaum zu lösendes Sonderproblem verstanden, gleichsam an Naturereignis oder als Folge von Unterentwicklung. Dem ist nicht so. Gaza ist vielmehr die Akkumulierung des gesamten Konflikts oder der Ort, in die die nicht mehr benötigte, überschüssige Bevölkerung verdrängt wurde. Diese Enklave ist so hoffnungslos verarmt und dicht gedrängt aufgrund vergangener Vertreibung, und das, was dort geschieht, ist keinesfalls eine Ausnahme, die der Tatsache verschuldet ist, dass die Hamas dort herrscht oder dass die Menschen da Extremisten sind oder wahnsinnig unterentwickelt. Vielmehr ist Gaza das Experimentierfeld für das Enklavensystem, das auch für die Westbank gelten soll, wie wir eben gesehen haben. Die Palästinenser waren immer schon das zahlenmäßig größere Volk. Nur ihre Trennung in mehreren Einheiten hat sie zu einer Minderheit werden lassen, und durch die Schaffung von mehr Enklaven werden sie zur Minderheit in immer mehr Orten. Etwa in diesen C-Gebieten, die wir gerade gesehen haben, wo sie schon heute nur noch 40% der Bevölkerung darstellen. Das Enklavensystem entsteht, weil die israelische Mehrheit und Politikklasse aus Angst vor der tickenden demografischen Bombe, Zitat, Tickende demografische Bombe ist eine gängige Beschreibung des Problems, wie es im israelischen Diskurs heißt. Also aus Angst vor der Möglichkeit, eine erneute arabische Mehrheit im Land zu haben, den Traum von Groß-Israel aufgegeben hat. Andererseits haben sie aber feststellen müssen, dass eine Zwei-Staaten-Lösung schmerzhafte Kompromisse und Kontrollverlust bedeute und einen internen Konflikt mit sich bringen würde, wenn auf der anderen Seite ein lebensfähiger Palästinenserstaat entstehen soll. Das Enklavensystem soll das Dilemma lösen. Israels politische Klasse hat verstanden, dass die Welt auf Dauer eine Besatzung nicht akzeptieren würde. Das geht ja nicht ewig, das läuft schon 40 Jahre. Unsere Welt basiert ja auf Staaten. Folglich würde die Welt Israel mit der Förderung ja konfrontieren. Entweder die besetzten Gebiete müssten, da die Okkupation eine dauerhafte Einrichtung darstellt, zu einem integralen Bestandteil Israels werden. Voraussichtlich in wenigen Jahren würde die jüdische Mehrheit zu einer Minderheit werden, obwohl so viele Palästinenser schon außer Landes verdrängt worden sind, geflüchtet bzw. vertrieben worden sind. Die zweite Möglichkeit wäre, das will Israel nicht, ein lebensfähiger Palästinenserstaat. Durch das Enklavensystem soll der Anschein eigener Staatlichkeit der jeweiligen Enklave entstehen. Das geht auch auf, nahm die Welt vorher ein einziges Gebiet mit etwa gleich großen palästinensischen und israelischen Bevölkerungsanteilen wahr. So wird Gaza heute als eine getrennte Entität wahrgenommen. Die Vorteile liegen auf der Hand. Israel bleibt dabei im Besitz von Gebieten, die ihm wichtig erscheinen, aus strategischen, wirtschaftlichen, religiösen, touristischen Gründen. Und Israel kann sich der Verantwortung für die dortige Zivilbevölkerung entledigen. Der entfallenden Verantwortung für die dortige Bevölkerung kommt ein Mehr an Sicherheit für die Israelis hinzu. Durch die Enklavenbildung wird die Reibungsfläche mit den Palästinensern geringer. Diese sollen sich selbst verwalten, was nicht nur Kosten spart, sondern auch das Leben von Soldaten und Administratoren schützt. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Installierung des Enklavensystems eine Umstellung von direkter Herrschaft hin zu indirekter Herrschaft darstellt. Dadurch soll Selbst- und Fremdbild Israels als demokratischer Staat gerettet werden, ohne den jüdischen Charakter des Staates zu verlieren und ohne die absolute Kontrolle über die Palästinenser verlieren zu müssen. Die Enklavenbildung, die verharmlosen Trennungspolitik genannt wird, führt auch zu einer diskursiven Verschiebung. Sprachen Israelis, aber auch viele im Westen, früher vom gesegneten Einfluss der fortschrittlichen Israelis auf die Palästinenser, ganz ähnlich dem Burden of the White Man im klassischen kolonialen Kontext, so verschwindet dieser Diskurs vollends zugunsten von einem Sicherheitsdiskurs, denn den anderen, der auf der anderen Seite der Mauer, der Enklave ist, nur noch als Sicherheitsrisiko. Die Devise lautet, absolute Sicherheit durch absolute Ausgrenzung und Verriegelung der überschüssigen palästinensischen Bevölkerung. Auf die Zivilbevölkerung muss keinerlei Rücksicht genommen werden, nicht mal diskursiv. Das könnten wir im Gazauer Zusammenhang beobachten, als die Enklave einfach als feindliche Entität definiert wurde und damit wurde die dortige Bevölkerung eigentlich zum Feindbild erklärt. Das geht einher mit globalen Tendenzen, die wir in der Medico-Arbeit woanders beobachten. Wie auch andernorts gibt es hier eine Überlappung von altbekannten und neuen Ausgrenzungsmechanismen. So ist die Privatisierung der Checkpoints weit fortgeschritten. Die nationalen und ethnischen Grenzen überlappen sich immer mehr mit einer wachsenden sozioökonomischen Kluft zwischen den Israelis, die immer wohlhabender werden, und den Palästinensern, deren Wirtschaft natürlich durch diese Enklavenbildung komplett behindert wird. Was haben wir für Strategien? Was können wir hier machen? Also ich denke, das Erste, was ich vorhin besprochen habe, was wir im Gazastreifen gemacht haben, die erste Hilfe, die zweite Hilfe, ist notwendig. Wir müssen solidarisch stehen an der Seite von Ausgegrenzten. Zweitens arbeiten wir gegen die Verdrängung. Wir haben ja gesehen, dass die Menschen hier in A- und B-Gebieten verdrängt werden sollten. In den C-Gebieten leben Menschen und sie werden jetzt langsam zu einer Minderheit. Wir arbeiten im Jordantal etwa daran, Partnerorganisationen, die Menschen zu helfen, dort zu bleiben, wo sie bislang gelebt haben und sich nicht verdrängen zu lassen in die dicht gedrängten Enklaven weiter westlich von ihnen. Dann gab es die Problematik, die Thomas Gebauer eben besprochen hatte und wo er auch in die Tiefe gegangen ist, die Selbstentfremdung, wie es auch bei Fanon heißt. Also die Folge der Besatzung ist, dass wir eine bröckelnde soziale Kohäsion haben. Wir haben einen Rückzug ins Private, wir haben einen Rückzug in eine Rückbesinnung auf Clan-Strukturen. Wir haben eine verstärkte Tendenz zu Rückkehr oder zu Erneuerung von reaktionären Deutungsmuster. Deshalb würde ich wirklich, also versuchen wir die palästinensische Seite hier nicht zu idealisieren. Wir versuchen mit Partnern dort zu arbeiten, die tatsächlich ihre eigene Gesellschaft ein Spiegelbild zeigen und versuchen auch gegen diese Selbstentfremdung in der eigenen Gesellschaft zu arbeiten, etwa im Theater Jenin. Es geht um Genderfragen, es geht darum, dass junge Menschen auch sich ausdrücken können, dass sie sich nicht einer Clan-Strukturen unterwerfen, die angeblich immer schon da waren und natürlich sind auch vorgestellte Strukturen. Was wir da in Jenin machen, bedeutet eigentlich auch, Lücken in dieser Ausgrenzung zu finden. Da arbeiten auch Juden in diesem als Terrornest Flüchtlingslager. Und wir versuchen, diese Inseln der Vernunft auch in Israel zu unterstützen. Gerade angesichts der immer kleiner werdenden Freiräume, ich weiß nicht, ob Sie es wissen, aber es gibt jetzt Gesetzesvorhaben, die Nakba, den Nakba-Tag, also den Tag der Katastrophe 1948 der Palästinenser, jetzt zu verbieten, nicht zu erlauben, dass Menschen sich daran erinnern, an dem Tag und so weiter. Wir arbeiten zusammen mit einer Organisation namens Zohrot, eine israelische Organisation, die versucht, die Nakba, also das spricht den Diskurs des anderen klarzustellen innerhalb des israelischen Diskurses, damit Israelis auch verstehen können, was der andere Diskurs ist. Wir arbeiten mit Physicians for Human Rights, wie Sie wissen vielleicht. Also das sind Menschen, die zusammen mit Palästinensern auch aufgrund einer gemeinsamen politischen Agenda und nicht nur um zu sprechen, sondern aufgrund einer gemeinsamen politischen Agenda versuchen, konkrete Aktionen durchzuführen und diese Grenzen auch nochmal zu überwinden. Ich will beschließen vielleicht mit der Frage von der neuen Sprache, die hier vorhin von Thomas Gebauer angesprochen worden ist. Ich glaube, ich merke es oft, dass wir... dass wenn ich über Tatsachen versuche zu sprechen, über die palästinensische Seite versuche zu sprechen, ich mit einer Diskursverweigerung hier konfrontiert bin. Und ich glaube, dass das damit zusammenhängt, dass wir hier in der Bundesrepublik, aber auch im Westen, den Zionismus zu Recht als eine emanzipatorische Bewegung betrachten. Diese emanzipatorische Bewegung, das ist der Erzählstrang, den wir wahrnehmen hier. Das ist das jüdische Volk, das Opfer einer langen europäischen Verfolgungsgeschichte, versucht sich zu befreien. Und dieser Versuch, sich zu befreien von Unterdrückung, von Ausgrenzung, gilt natürlich hierzulande als eine extrem bedeutende Sache, als eine Sache, die man unbedingt aufgrund der deutschen Geschichte und der europäischen Geschichte unterstützen muss. Ich möchte das gar nicht in Abrede stellen. Ich denke, das müssen wir uns immer überlegen. Nur, wie wir über die Palästinenser sagen können, dass ihre Emanzipation von der Kolonisierung sauer geworden ist, so kann man genauso sagen über den israelischen, über die zionistische Bewegung, dass auch sie sauer geworden ist, dass auch sie gewisse Folgen hat, die ganz furchtbar sind. Und ich denke, dass wir müssen beide Erzählstränge nebeneinander haben können, als eine Seite der gleichen Medaille und darüber diskutieren, wie wir eine neue Sprache finden, wie wir darüber sprechen können, dass diese zwei grundsätzlich emanzipatorische Bewegungen, die sich überlappen und sich ausschließen, wie sie zusammenkommen können und wie wir über beide sprechen können, ohne dass wir die andere Seite ausblenden und ohne dass wir versuchen, hier Partei zu nehmen in dem Sinne, dass wir sagen, das eine ist ganz richtig oder das ist ganz falsch, sondern aber tatsächlich müssen wir gleichzeitig die Letzten zuerst sprechen lassen. Das, glaube ich, ist auch vernommen. Und die Letzten zuerst sprechen bedeutet heutzutage, glaube ich, angesichts der Situation hier, sehr klar darüber sprechen, wie die Sachen aussieht, wer ist hier Besatzer und wer ist hier besetzt. Das dürfen wir nicht vergessen und da müssen wir auch Partei nehmen. Dankeschön.